Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Es lebe der König. Mit diesem Jubelruf hat das Volk Israel um das Jahr 1000 vor Christus seinen ersten König willkommen geheißen. Sein Name ist Saul und er zeichnet sich dadurch aus, nun ja, dass er jung, schön und einen Kopf größer ist als die meisten anderen Männer. Wahrscheinlich haben Sie erwartet, dass ich Ihnen von seiner Tapferkeit vorschwärme, seine Weisheit rühme oder seine besonders innige Beziehung zu Gott hervorhebe. Aber über all das gibt es nichts oder besser noch nichts zu berichten. Jung, schön und von großer Gestalt, das sind zunächst die einzigen Eigenschaften, die im ersten Buch Samuel dem frisch gebackenen König zugeschrieben werden. Aber ein bisschen besser werden wir ihn schon noch kennenlernen. Doch an dieser Stelle erst einmal ein herzliches Willkommen an Sie. Ich freue mich, dass Sie durch die Bibel wieder eingeschaltet haben. Einen König wollten sie haben, die Israeliten. Einen König, so wie die heidnischen Nachbarvölker um sie herum. Samuel, der Prophet Gottes, reagierte zunächst entsetzt auf diesen Wunsch, denn er ahnte schon, was dahinter steckt. Nur widerwillig redete er mit Gott über dieses heikle Anliegen. Doch Gott antwortete ihm: »Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll.« Obwohl die große Enttäuschung herauszuhören ist, die Gott den Israeliten gegenüber empfand, ließ er sich doch auf ihre Forderungen ein. Sie wollen einen König haben, also sollen sie einen König bekommen und zusehen, wie sie mit ihm fertig werden. Samuel, der Prophet Gottes, war dann derjenige, den Gott als erstes in seine Pläne einweihte. Samuel salbte Saul zum König. Anschließend wurde Saul durch eine Wahl per Losentscheid vom Volk bestätigt. Doch als er direkt nach der Wahl erst einmal unauffindbar war, weil er sich fast wie ein Kind irgendwo im Lager der Israeliten versteckt hielt, kamen bei einigen Leuten gewisse Zweifel auf, ob er der richtige Mann sein kann, um ein ganzes Volk zu regieren. Doch nach seinem Amtsantritt gibt es zunächst einmal nichts Negatives über Saul zu berichten. Wie es ihm ergeht, dazu hören Sie jetzt aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 11, die Verse 1-7. Es zog aber herauf Nahasch, der Ammoniter, und belagerte Jabesch in Gilead. Und alle Männer von Jabesch sprachen zu Nahasch: »Schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir untertan sein.« Aber Nahasch, der Ammoniter, antwortete ihnen: »Das soll der Bund sein, den ich mit euch schließen will, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und bringe damit Schmach über ganz Israel.« Da sprachen zu ihm die Ältesten von Jabesch: »Gib uns 7 Tage, dass wir Boten in das ganze Gebiet Israels senden. Ist dann niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir hinausgehen.« Da kamen die Boten nach Gibeah Sauls und sagten diese Worte vor den Ohren des Volks. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Felde hinter den Rindern her und fragte: »Was ist mit dem Volk, dass es weint?« Da berichteten sie ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein paar Rinder und zerstückte sie und sandte davon in das ganze Gebiet Israels durch die Boten und ließ sagen: »Wer nicht mit Saul und Samuel auszieht, mit dessen Rindern soll man ebenso tun.« Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so daß sie auszogen wie ein Mann. Soweit die Verse 1-7, die ich gern noch einmal kurz mit meinen eigenen Worten zusammenfassen möchte. Das Volk der Ammoniter ist den Israeliten feindlich gesinnt. Sie wissen, dass den Israeliten die Philister im Westen schwer zu schaffen machen und dass die ganze Aufmerksamkeit der Israeliten auf diesen Teil des Landes gerichtet ist. Das nutzen die Ammoniter aus, um sich einige der Gebiete östlich des Jordans unter den Nagel zu reißen. Auch die Stadt Jabesch gehört dazu. Die Einwohner sind verzweifelt, weil sie offenbar keine Möglichkeit sehen, sich gegen die Angreifer zur Wehr zu setzen. Also versuchen sie, eine Art Unterwerfungsabkommen mit ihnen abzuschließen. Doch die Ammoniter denken gar nicht daran, sondern unterbreiten den Männern in Jabesch voll Spott und Hohn ein Gegenangebot. Jeder von ihnen soll sein rechtes Auge opfern. Indem Nahasch ihnen Bedenkzeit einräumt und ihnen sogar gestattet, in den anderen Teilen Israels um Hilfe zu bitten, demonstriert er seine Überlegenheit. Nahasch ist sich absolut sicher, dass die Stadt Jabesch ihm gehört, egal welche Anstrengungen die Einwohner auch unternehmen. Die wiederum denken sich wohl, im Prinzip haben wir keine Chance mehr, also nutzen wir sie. In der Stadt Gibeah, die zunächst Gibeah Gottes, inzwischen aber Gibeah Sauls genannt wird, treffen die Boten aus Jabesch auf König Saul. Als er erfährt, in welcher Lage sich die Jabeschiter befinden, will er die restlichen Israeliten zu uneingeschränkter Solidarität herausfordern. Das tut er, indem er zwei Rinder schlachtet und sie regelrecht zerhackt und die Stücke dann in ganz Israel verteilen lässt. Und zwar mit der Drohung, wer den Leuten in Jabesch nicht zur Hilfe eilt, dessen Rindern soll es genauso ergehen. Interessant ist die Formulierung Sauls in Vers 7. Er sagt, wer nicht mit Saul und Samuel auszieht. Das deutet auf eine enge Verbundenheit zwischen den beiden hin. Oder, was ich eher vermute, auf eine mangelnde Autorität von Seiten des Königs. Ich weiß, es ist gemein von mir, darauf immer wieder herumzureiten. Aber bisher hat sich König Saul nur durch seine Jugend, seine Schönheit und seine Körpergröße hervorgetan. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass er den alten Samuel nur deshalb nennt, weil er weiß, auf ihn hören die Israeliten. Weiter ab Vers 8. Und er, König Saul, musterte sie bei Besek, und die von Israel waren 300.000 Mann, und die Männer Judas 30.000. Und er sagte den Boten, die gekommen waren, so sagt den Männern von Jabesch in Gilead, morgen soll euch Hilfe werden, wenn die Sonne beginnt heiß zu scheinen. Als die Boten heimkamen und das den Männern von Jabesch verkündeten, wurden diese froh. Und die Männer von Jabesch ließen den Ammonitern sagen, morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dass ihr mit uns alles tut, was euch gefällt. Aber am andern Morgen teilte Saul das Volk in drei Heerhaufen, und sie kamen ins Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß wurde. Die aber übrig blieben, wurden zerstreut, so daß von ihnen nicht zwei beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel, »Wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten.« Sollte Saul über uns herrschen, das hatten diejenigen gesagt, die Saul auch noch nach dem öffentlichen Losentscheid nicht als König akzeptieren wollten. Und wie reagiert er nun auf den Vorschlag, diese Unruhestifter zu töten? Nun, nachdem sich Saul bereits als ein mutiger und taktisch denkender König erwiesen hat, zeigt er sich nun auch noch von seiner weichen und mitfühlenden Seite. Weiter ab Vers 13. Saul aber sprach, es soll an diesem Tage niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Der Prophet Samuel wiederum sprach zum Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal, und sie machten Saul dort zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Das Königtum erneuern und Saul zum König machen. Diese Ausdrucksweise dürfte auf die meisten von uns ziemlich fremdartig wirken. Im Kern geht es aber darum, den Sieg über die Ammoniter zu feiern, den König hochleben zu lassen und Gott dafür zu danken, dass er ihnen einen solch tüchtigen Mann gegeben hat. Und wahrscheinlich sind nun auch einige seiner früheren Kritiker bereit, ihn als König anzuerkennen. Eigentlich wäre jetzt auch für mich die Zeit gekommen, in Saul nicht einfach nur den jungen, gut aussehenden Mann mit der imposanten Körpergröße zu sehen. Da ich aber weiß, wie die Geschichte weitergeht, gewähren Sie mir hoffentlich noch ein bisschen Aufschub. Wir erreichen nun Kapitel 12 und damit den Abgesang des guten alten Samuel. In den Versen 1 und 2 wird berichtet: Da sprach Samuel zu ganz Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Siehe, nun wird euer König vor euch herziehen. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne sind bei euch. Ich vermute, Samuel weiß ganz genau, was er da sagt. Gemäß der Anweisung, die Gott ihm gegeben hatte, war er bereit gewesen, Saul zum König zu salben. Allerdings wohl wissend, dass Gott den Wunsch der Israeliten, einen menschlichen König an der Spitze zu haben, als einen Affront gegen sich selbst ansah. Doch keine Frage, trotz gewisser Vorbehalte möchte Gott, dass die Israeliten ihrem König gehorchen und dass Saul als König seinem Volk in rechter Weise dient. Anders ausgedrückt, Gott gibt diesem ersten König der Israeliten jede Möglichkeit, als ein guter König in die Geschichte einzugehen. Zurück zu Samuel und seiner Abschiedsrede. Die Art und Weise, wie er nun in seine persönliche Vergangenheit zurückblickt, klingt fast so, als ob er sich für sein Tun im Nachhinein verteidigen müsste. Ganz so ist es sicher nicht, aber als der letzte Richter des Volkes Israel will er nun sein Amt niederlegen, um dem König Platz zu machen. Und ähnlich wie heute in einem Verein oder einem Unternehmen ein Rechenschaftsbericht abgegeben wird, wenn die Verantwortung auf andere Schultern gelegt wird, so legt auch Samuel Rechenschaft ab, um anschließend vom Volk entlastet zu werden. Folgende Worte richtet er an die Israeliten: Ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier stehe ich. Nun tretet gegen mich auf vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will's euch zurückgeben. Sie aber sprachen: Du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemand etwas genommen. Er sprach zu ihnen: Der Herr ist euch gegenüber Zeuge und heute auch sein Gesalbter, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Sie sprachen: Ja, Zeuge sollen sie sein. Und Samuel sprach zum Volk: Der Herr ist's, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus Ägyptenland geführt hat. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn wegen aller Wohltaten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. In den nun folgenden Versen geht Samuel ziemlich ausführlich auf die Geschichte Israels ein. Er tut es, um sich selbst und anderen zu zeigen, dass er fest in der Tradition seiner Vorfahren steht und dass er Gottes Handeln an seinem Volk ein kleines Stück mitgestaltet hat. Ähnliche Rückblicke auf die Geschichte Israels haben zum Beispiel auch Mose, Josua und Gideon vorgetragen. Und im Neuen Testament Stephanus, als er sich vor dem Hohen Rat verantworten musste. Solche Rückblicke dienen stets der Vergewisserung und Ermutigung. Denn wer dankbar zurückblicken kann und Gottes Wirken im eigenen Leben und im Leben anderer erkennt, der kann auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Ich überspringe nun einige Verse und setze dort wieder ein, wo Samuel mit seinem geschichtlichen Rückblick in der Gegenwart ankommt. Samuel spricht zu dem Volk, weiter ab Vers 13: Nun, da ist euer König, den ihr erwählt und erbeten habt, denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Möchtet ihr doch den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und dem Munde des Herrn nicht ungehorsam sein? Und möchtet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen. Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern seinem Munde ungehorsam sein, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Was ich vorhin in positiver Weise über diesen Rückblick in die Geschichte Israels gesagt habe, also dass er der Vergewisserung dient und Ermutigung für die Zukunft sein will, gilt natürlich auch für die negativen Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat. Sprich, so wie Gott in der Vergangenheit immer wieder Menschen für ihren Ungehorsam bestraft hat, so wird er es auch zukünftig tun. Dem alten Samuel liegt es wirklich sehr am Herzen, dass die Israeliten in erster Linie auf Gott vertrauen, dann aber auch auf ihren König, der schließlich von Gott in sein Amt eingesetzt wurde. Andererseits erinnert Samuel die Israeliten noch einmal daran, dass es zur Einsetzung dieses Königs eine bessere Alternative gegeben hätte. Denn eigentlich wollte Gott die Funktion eines Königs über sein Volk für immer beibehalten. Wie sehr die Israeliten Gott durch ihr Vorgehen verletzt haben, darauf weist Samuel sie nun auf sehr eindrückliche Weise hin. Er spricht zu ihnen, weiter ab Vers 16, »So tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber den Herrn anrufen, dass er soll donnern und regnen lassen, damit ihr inne werdet und seht, dass ihr getan habt, was dem Herrn missfiel, als ihr euch einen König erbeten habt.« Und als Samuel den Herrn anrief, ließ der Herr donnern und regnen an demselben Tage. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr und sprach zu Samuel, »Bitte für deine Knechte den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben.« Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz innehalten, denn die Israeliten formulieren hier eine wichtige geistliche Einsicht. Sie haben erkannt, dass alles Unrecht, das sie getan haben, bis in die Gegenwart hinein Auswirkungen hat. Gern möchte ich Sie dazu auffordern, lassen Sie es nicht zu, dass Ihnen Ihre Vergangenheit die Gegenwart und Zukunft verdirbt. Bitten Sie Jesus Christus um Vergebung Ihrer Sünden, damit Sie Ihr Leben mit ihm unbelastet weiterführen können. Ich lese weiter ab Vers 20. Samuel aber sprach zum Volk, »Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch weicht nicht vom Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, denn sie nützen nicht und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen.« Was Samuel hier verkündigt, klingt fast schon so wie das, was der Apostel Paulus im Neuen Testament den Empfängern seiner Briefe ans Herz legt. Wenn es allein danach ginge, was ihr für euren Gott getan und in welchen Dingen ihr versagt habt, dann hättet ihr keine Chance mehr. Aber weil Gott gnädig ist und euch zu seinem Volk gemacht hat, erbarmt er sich über euch. Deshalb seht zu, dass ihr ihm gehorsam seid. Nicht aus Angst, von ihm doch noch verstoßen zu werden, sondern aus Dankbarkeit und aus Liebe zu ihm. Gottes Gnade lässt sich aus menschlicher Sicht kaum begründen. Ja, sie widerspricht im Grunde jeder Vernunft. Trotzdem kann ich mich von Herzen darüber freuen und dem Apostel Paulus recht geben, der im ersten Korintherbrief schreibt, »Das Wort vom Kreuz, das uns ja zu begnadigten Sündern macht, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft.« Zurück zu unserem Bibeltext aus dem ersten Samuel-Buch, Kapitel 12. Samuel ist gerade dabei, sich gewissermaßen in den Ruhestand zu verabschieden. Seinen Dienst als letzter Richter Israels sieht er für beendet an. Von nun an soll sich König Saul um die Belange des Volkes kümmern. Aber eine Aufgabe bleibt dem alten Samuel doch noch. Vers 23. »Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg.« Was für ein wunderbarer Satz, der von unzähligen Christen rund um den Erdball täglich in die Tat umgesetzt wird. Ich bin manchmal erstaunt, wie viele Menschen zum Beispiel für diese Sendereihe durch die Bibel beten. Manche tun es über Jahre hinweg. Junge Menschen sind darunter, aber auch viele Alte. Manche sind so krank, dass sie ihr Bett nicht mehr verlassen können. Aber treu bitten sie Gott darum, dass er durch diese Sendungen Menschenherzen ansprechen möge. Ich selbst bete auch für verschiedene Menschen. Selbstverständlich für meine Familie, dann aber auch für einzelne Menschen aus meiner Gemeinde. Für Leute, die mir fast zufällig über den Weg gelaufen sind. Aber auch für Missionare, von denen ich weiß, welch schweren Dienst sie fernab von zu Hause tun. Es sei ferne von mir, sagt Samuel, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Der letzte Teil dieses Satzes spielt darauf an, dass Samuel selbstverständlich auch weiterhin bereit ist, ratsuchenden Menschen zu helfen und die Erfahrungen, die er im Laufe seines Lebens gemacht hat, weiterzugeben. Seine Abschiedsrede endet mit einer Aufforderung und einer ernsten Ermahnung. Ich lese weiter ab Vers 24. Nun fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr und euer König verloren sein. Auch wenn die Philister nicht mehr die ganz große Gefahr darstellen für das Volk Israel, so sorgen sie doch immer wieder für Unruhe. Und zwar, weil es notwendig ist, sich gegen sie und ihren Machthunger zu verteidigen. Ob König Saul auch darin ein glückliches Händchen beweist, das ist ein Thema in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.